Wir machen Fortsetzung mit dem Epheserbrief, Kapitel 4. Wir lesen dort noch einmal ab Vers 11. Epheser, Kapitel 4, ab Vers 11. Und er selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi. In Vers 11 haben wir die Gaben, die der Gemeinde gegeben sind, Gaben an Personen. Diese Personen sind selbst begabt worden von Christus, und sie sind der Gemeinde geschenkt. Auch heute schenkt Jesus seiner Gemeinde Apostel. Schon damals, als es die ersten Apostel gab, gab es bald andere, die nicht ihre Botschaft unmittelbar von Jesus bekommen hatten. Barnabas, Silas, Timotheus, Titus und andere. Sie hießen auch Apostel, aber sie gehörten nicht zu dem Kreis, der seine Botschaft direkt von Jesus Christus, dem Messias, bekommen hatte. Aber sie taten dieselbe Arbeit. Sie arbeiteten zusammen am selben Werk mit diesen Aposteln. Paulus reist mit Barnabas. Zuerst ist Barnabas der Ältere vielleicht, der Verantwortliche in der Arbeit, so scheint es der Fall zu sein. Aber dann wird klar, dass Paulus ein unmittelbarer Apostel Jesu Christi ist. Und so übernimmt er gleichsam die Leitung. Silas ist der nächste Mitarbeiter von Paulus. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi, der Fundament legt, wie Petrus und Johannes und die anderen Apostel, die Jesus begleiteten. Silas ist nicht ein solcher Apostel, aber er tut dieselbe Arbeit zusammen mit Paulus. Dann auch Timotheus und Titus. Sie sind nicht solche, die Fundament legen wie Paulus und Petrus und Johannes und Matthäus, sondern sie haben ihre Botschaft von Menschen bekommen, aber sie tun eine ähnliche Arbeit. Und diese Gruppe von Aposteln setzt sich fort bis in die heutige Zeit. Sie arbeiten an zwei Stellen. Einmal arbeiten sie in der sogenannten Missionsarbeit, evangelistisch. Sie tragen das Evangelium hinaus, vorzugsweise dort, wo Jesus noch nicht genannt wurde. Aber ihre Aufgabe hört nicht dort auf. Auch in den Kreisen der Bekehrten haben sie Verantwortung, diese zu gründen. Und dann auch später, wenn sie schon gegründet sind, muss immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, wie sieht das Fundament eigentlich aus. Sie sind also Lehrer und korrigierende Verkündiger. Johannes zum Beispiel, einer der ersten Apostel, kann viel später seinen Dienst tun und fragen, Brüder, wie war es denn am Anfang? Am Anfang war es doch so und inzwischen ist einiges passiert. Komm, lasst uns einmal das Senkblei anlegen und uns fragen, wie wir gebaut haben. Und so braucht es bis heute solche Brüder, die uns daran erinnern, was sagt denn eigentlich das Wort Gottes? Und wenn wir hier lesen, Jesus Christus hat gegeben Apostel, dann wollen wir das nicht so schnell in die Vergangenheit verlegen, sondern uns sagen, heute hat Jesus solche. Solche, die uns lehren wollen, solche, die heute das Wort Gottes hinaustragen und ganz besonders hinweisen auf die zentralen Linien des Wortes Gottes. Das war die Aufgabe von solchen Lehrern. Das Reich Gottes in seiner Tragweite innerhalb der Heiligen Schrift und auch, was die Welt betrifft, in seiner ganzen Tragweite hinauszutragen. Und dann gibt es Propheten. Auch da gibt es die zwei Gruppen. Solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen und zum Fundament beitrugen. Zweimal spricht Paulus von Aposteln und Propheten. Sie haben das Fundament gelegt, damals, in der Vergangenheit. Und das Fundament ist jetzt gelegt. Wir haben unsere Bibel. Sie wird nicht ergänzt. Es bleibt bei den 27 Büchern des Neuen Testamentes, die sich wiederum zu den 39 des Alten Testamentes gesellen. Es wird nicht hinzugefügt. Heute sagt niemand mehr, so spricht der Herr, und dann kommt neues Wort Gottes hinzu. Wir dürfen das nicht. Es gab solche Propheten, die uns Gottes Wort gegeben haben. Judas und Johannes dürfen uns die letzten Worte gegeben haben, und da hört das Neue Testament auf. Aber dennoch gibt es andere Propheten, schon zu jener Zeit, solche, die Offenbarung vom Herrn bekommen, aber mit eigenen Worten diese Botschaft weitergeben müssen. Und so bekommen auch wir immer mehr Licht vom Herrn, aber wir müssen unsere eigenen Worte finden, um das weiterzusagen. Natürlich hilft uns der Geist dabei. Auch wir dürfen beten wie Paulus, dass uns eine Botschaft gegeben wird im Auftun unseres Mundes und dass wir es so ausrichten, wie wir es ausrichten sollten. Aber ich bin kein Prophet wie Paulus oder Petrus, sondern wir sind solche Propheten, die sprechen für Gott, wie Aaron für Mose in einem gewissen Sinne oder wie andere Propheten, die nicht so Propheten waren wie die alttestamentlichen Propheten und doch etwas weitergeben an Gottes Stelle. In einem gewissen Sinne ist jeder von uns Prophet. Jeder Christ soll Offenbarung Gottes kennenlernen, Epheser Kapitel 1, darum bittet der Apostel Paulus für alle Christen, dass sie prophetische Offenbarung bekommen. Und dann sollen wir das weitergeben, was wir gelernt haben. Jeder von uns kann weitergeben, was der Herr uns in der stillen Zeit gibt. Das mögen kleine Lichter sein, die wir bekommen haben, Erleuchtungen, aber das ist prophetisches Gut, das der Herr uns schenkt und nicht zu missachten, gering zu schätzen. Wir dürfen das dann anderen mitteilen, zunächst vielleicht in der Familie. Oder wir begegnen einander, was hast du heute in der stillen Zeit gelernt? Mir hat der Herr dieses gezeigt und so weiter. Das sind kleine Lichtblicke in die Sache Gottes, anhand des Wortes Gottes. Aber es gibt solche, die dieses in verstärktem Maß tun. Die haben die Gnadengabe der Prophetie. Leider, wenn wir dieses Wort hören, denken wir immer an die großen Propheten der Heiligen Schrift. Nur, sicherlich, sie waren die Fundamentlegenden. Sie haben Gottes Wort genau artikuliert. So spricht der Herr. So tun wir es nicht. Und dennoch tun wir, was sie taten. Wir geben weiter an Licht, was Gott uns gegeben hat. Gott schenkt seiner Gemeinde immer wieder solche Männer, die für ihn Zeugen sein sollen in dieser dunklen Welt, Lichtblicke schenken. Und dann hat es Evangelisten, ja, den Dienst kennen wir besser, nicht wahr? Und er hat uns Hirten gegeben. Das ist mehr als nur Prediger. Das ist mehr als nur Gemeindeleiter oder Gehilfe. Hirten sind solche, die die Verantwortung haben für die Schafe der Gemeinde Jesu und sie umsorgen, beschützen. Sie gehören in die Leitung der Gemeinde, heißen auch Älteste oder Lehrer oder Aufseher in der Heiligen Schrift. Aber es gibt auch andere Lehrer, die nicht notwendigerweise in der Leitung der Gemeinde sind, die auch Hirtendienst tun. Und letztlich darf jeder Christ einen kleinen Hirtendienst tun an seinem Bruder, an seiner Schwester. Denn es steht geschrieben im Hebräerbrief, seid Aufseher oder Hirten füreinander. Das kommt nicht in jeder Übersetzung so zum Tragen, so zum Ausdruck. Aber das ist, was er meint. Er gebraucht dort dasselbe Wort, das als Hauptwort für Gemeindeleitung gebraucht wird. Seid füreinander das, was Gemeindeleitung für die Gemeinde sein soll. Und so nehmen wir einander mit. Wohin? In Vers 12 haben wir den Zweck angegeben. Warum haben wir spezielle Begabte? Und warum soll jeder von uns in kleinerem Maße denselben Dienst tun? Zwecks Zurüstung der Heiligen. Wir bauen einander auf zum Werk des Dienstes. Jeder von uns soll fähiger werden, anderen zu dienen. Die Väter sollen fähiger werden, in ihrer Ehe Priester zu sein, in ihrer Familie Hirten zu sein. Wir alle sollen fähiger werden, anderen zu helfen, damit sie wieder anderen helfen können. So wirkt Gott in dieser Welt. Es geht wie ein Schneeball weiter und weiter. Zwecks Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes und das Ergebnis, das Bauen des Leibes Christi. So wird Leib Christi im Geistlichen gebaut. Keiner wärmt nur die Bank, sondern jeder hört und steht auf und gibt weiter, was er gelernt hat. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes. Das ist ein sehr großer Ausdruck. Wir hatten uns heute Morgen damit befasst. Zur Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes und zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und parallel zu diesem heißt es, zu einem erwachsenen Manne. Jeder von uns soll reifer werden, ein Mann in Christus werden, heranwachsen und selbstständig werden, sich selbst ernähren können. Wann ist man mündig? Nun, das ist relativ. Das hängt davon ab, in welcher Beziehung mündig. Das ist der Säugling, der auf die Welt kommt, für den muss alles getan werden, außer das Trinken, das versteht er. Das kann er von selbst tun. Aber wohin? Die Milch muss ihm gereicht werden. Er muss gewaschen werden. Er muss bekleidet werden. Bis er älter wird, und dann kann er selbst sich nähren. Kann er selbst die Hand zur Speise greifen und etwas in den Mund tun. Kann sich selbst waschen. Mit der Zeit kann er sich selbst kleiden. Mit der Zeit kann er selbst gehen, selbst sprechen und selbst Verantwortung übernehmen. Er geht in die Schule, er wächst, zunächst in der Obhut der Familie und nach übernimmt er, die Schulter werden stärker. Es ist ein Prozess. Er beginnt, ein Stück Verantwortung wahrzunehmen in der Gesellschaft der Menschen. Und so ist es in Christus. Zunächst werden wir umsorgt von anderen. Sie tun ihren Dienst an uns. Wir sind kleine Babys in Christus. Bis wir heranwachsen zu einem erwachsenen Manne und wir uns selbst reinigen können, wir selbst die Bibel aufschlagen können und uns ernähren können, wir selbst uns kleiden können in Christus, Christus anziehen können. Römer 13, zieht an den Herrn Jesus Christus. Bis wir selbst Lasten tragen können, bis wir selbst andere Babys umsorgen und versorgen können. Zu einem erwachsenen Manne, dahin soll es dienen, dass wir selbst im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus zunehmen, dass wir in der Kenntnis des Sohnes Gottes zunehmen, dass wir zu einem erwachsenen Manne werden. Und jetzt kommt das Dritte. Dies ist alles eine Frucht gleichsam, eine Orange. Ein Glied fügt sich an das andere. Alles ist eins. Alles ist das Ziel, für das Christus uns, seine Gemeinde, beschenkt, begabt hat. Was ist denn das Dritte? Zum größten Maße der Fülle Christi. Wieder ist dieser Satzteil nicht mit einem und mit dem vorigen verbunden, sondern nur durch Kommas getrennt. Zu einem erwachsenen Manne, Komma, oder wir könnten sagen, das heißt, zum größten Maße der Fülle Christi. Erwachsener Mann, Größenmaß, nun das können wir schon miteinander verbinden. Ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau, das heißt eine erwachsene Person, hat ein gewisses Größenmaß erreicht. Das reife Stadium, dahin sollen wir kommen in Christus. Natürlich werden wir nie auslernen, aber die Schrift weiß von einem Stadium in unserem geistlichen Leben, wo wir verhältnismäßig selbstständig sind. Wir werden nie ganz selbstständig sein. Wir brauchen die Gemeinschaft bis zuletzt. Aber wir sind nicht mehr so angewiesen wie ein Kind auf die Hilfe anderer. Wir können mehr für uns selbst tun. Die Gemeinschaft ergänzt unsere eigene Tätigkeit. Und so haben wir ein gewisses Größenmaß erreicht. Und doch geht dieser Ausdruck über den vorigen hinaus. Zu einem erwachsenen Manne ist vielleicht, ich weiß es nicht genau, es ist nicht einfach zu wissen, was Paulus im Sinn hatte. Aber Größenmaß könnte über das andere hinausgehen. Denn hier ist die Rede von der Fülle Christi. Und dieser Ausdruck ist schon schwieriger. Er kommt einige Male vor im Epheserbrief, aber nicht nur im Epheserbrief, wir haben ihn auch im Kolosserbrief, Kapitel 2. Dort heißt es, dass in Christus, in den leibhaftigen Christus, das heißt in den Sohn Gottes, in Gott in Menschengestalt, dass dort eine Fülle vorhanden ist. Gott hat in diese Person eine Fülle hineingelegt, die das ist, was wir Menschen brauchen. Gott will uns Menschen helfen. Und dazu ist Jesus uns gegeben. Jesus ist unser Helfer, unser Retter. Alles, was wir brauchen. In ihm hat Gott hineingelegt alles, das wir zum Leben brauchen. Alles. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig, das heißt in einem Leib. Das heißt, der Mensch gewordene Gott, der in diese Welt kam und dann hier starb und wieder auferstand und gen Himmel fuhr, diese Gott-Mensch-Person trägt in sich alles, das du und ich brauchen für unser Leben hier in dieser Welt. In ihm wohnt die von Gott für uns zur Verfügung gestellte oder dargereichte, besser, Fülle. Die Fülle, die Gott für uns hat. Und diese Fülle ist sowohl ein Maß, ein Größenmaß, als auch ein Inhalt. Christus will, dass wir zu einem gewissen Maß kommen, aber dieses Maß ist er. Wir sollen so werden, wie er ist. Aber wir sind nicht angewiesen auf unsere eigenen Quellen. Er ist zu gleicher Zeit die Quelle. Er kommt und bietet sich mir an. Christus ist die Fülle, die mich füllen darf. Und jetzt kommen wir schon näher zu dem Eigentlichen, was Glauben an Christus bedeutet. Zurück zum Anfang von Vers 13. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes, zur Fülle des Christus. Durch den Glauben, durch das Vertrauen, beuge ich in meinem Kämmerlein meine Knie. Vor mir liegt vielleicht die Bibel. Betend lese ich die Schrift. In der Schrift begegnet mir der Christus. Die Bibel ist Christi Wort. Lass das Wort des Christus, Kolosser Kapitel 3, Vers 16, reichlich in euch und unter euch wohnen. Christus, sagt Paulus im zweiten Korintherbrief, begegnet mir im Evangelium, im Wort. Ihn sehe ich nicht mehr. Ich kann zu ihm reden, aber ich sehe nicht, ich kann ihn nicht fassen. Wie soll ich jetzt mit Christus in Verbindung kommen? Wie soll das, was Gott mir in ihm zur Verfügung stellen will, wie soll das mein eigen werden? Zunächst einmal öffne ich sein Wort. Und im Vertrauen wende ich mich im Gebet an ihn. Und ich bitte, Herr, tu mir dein Wort auf. Und dort sehe ich wie in einem Spiegel. Die Schrift sagt, dass die Bibel ein Spiegel für mich ist. Natürlich zeigt sie mich in diesem Spiegel. Ich darf mich selbst in diesem Spiegel sehen. Aber der Spiegel ist auch in einem Winkel. Er steht in einem Winkel und zeigt mir Christus, den ich nicht direkt sehen kann. Wie ein Spiegel an einer unübersichtlichen Straßenecke. So sehe ich den im Wort Gottes, in diesem Spiegel, den ich heute mit meinen Augen nicht sehen kann. Und was geschieht? 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle schauen in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn, des Christus, unseres Heilandes. Und während ich das tue, während ich mich mit dem Wort beschäftige und dort mich mit meinem geliebten Herrn Jesus beschäftige und ich ihm sage, dass ich ihn liebe und ich erfahre dort, wie er mich liebt und was er für mich getan hat und was er für mich bedeutet, was geschieht? Was geschieht, wenn zwei Leute sich lieben und jahrzehntelang in Liebe in einer Ehe leben? Sie werden einander ähnlich. Haben Sie mal beobachtet? Und Leute, die ständig in der Kluft miteinander leben, leben sich auseinander. Aber Leute, die sich lieben, nehmen Züge voneinander an. Ja, manchmal werden sie so geradezu in ihrem Aussehen einander ähnlich. Es ist da eine Verwandtschaft. Und Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, so während wir in den Spiegel hineinschauen und die Herrlichkeit unseres Herrn uns anschauen, werden wir verwandelt, wie Mose damals, der den Herrn anschaute und seine Herrlichkeit übernahm. So ist der Heilige Geist, der auch im Wort lebt und der in mir lebt, während ich die Schrift vor mir habe und so Gemeinschaft pflege mit dem Herrn, wird der Herr Teil von mir, seine Fülle wird von mir aufgesaugt, aufgenommen. Durch den Heiligen Geist werde ich ihm ähnlicher. Dass wir alle zur Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes kommen. Stellen wir uns das vor. Jeder von uns hat sein Zuhause. Jeder von uns beugt sich vor demselben Wort Gottes, vor demselben Christus. Einheit. Ein Sohn Gottes nur. Ein Wort Gottes. Ein Heiliger Geist. Viele Christen. Aber alle beugen sich vor demselben, im selben Glauben, im selben Vertrauen und werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir alle, 2. Korinther 3, Vers 18, werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir alle gelangen hin zum selben Maß der Fülle des Christus. Das geschieht nicht ohne Sündenerkenntnis. Wir sehen uns selbst, wie schon gesagt, in einem Spiegel. Wir sehen uns selbst. Wir bekennen unsere Schuld. Wir lassen uns die uns zeigen. Und wir bekennen sie, bereuen sie und lassen uns vergeben und vertrauen auf die Vergebung und fassen Mut und tun neue Schritte. Wir lassen uns Aufgaben zeigen in der stillen Zeit. Wir lassen uns den Weg bahnen, wenn wir hinausgehen. Wo immer wir hingehen, wir vertrauen auf ihn und so geht es vorwärts. Und wir begegnen einander und ergänzen einander und helfen dann, zur Einheit des Vertrauens in den Sohn Gottes zu kommen. Die Fülle Christi ist das, was Gott an Gnade, an Gnadengabe, an Fülle des Heils, an Fülle der Hilfe für mich hat, damit ich Jesus Christus ähnlicher werde und so werde, wie er ist, sein Maß an Charakter, an Heiligkeit, an Liebe eines Tages erreiche. Das ist ein Wachstumsprozess, der sich erstreckt über mein ganzes Leben und wird nie ganz erreicht, bis wir sterben, aber er ist das Ziel und eines Tages, sagt Johannes, erreichen wir das Ziel. Wir werden so sein, wie er ist. Aber, sagt er, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Der steigt jetzt ein in diesen Wachstumsprozess. Und jetzt gibt es noch eine weitere Bezeichnung für diesen Werdegang, für dieses Ziel des Gebens Christi. Christi hat gegeben, damit wir zur Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes kommen, zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes kommen, des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle Christi. Und jetzt wird die verneinende Form gebraucht, um zu zeigen, was es nicht ist. Das hilft uns auch, um zu verstehen, wohin wir auf unserem gemeinsamen Weg gehen sollen. Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit, hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Das ist ein verschachtelter Satz. Ein Gefüge wird an das andere gefügt. Beginnen wir noch einmal, wo wir begannen. Anfang Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien. Wir sollen nicht stehen bleiben. Wir sollen nicht stecken bleiben. Es gibt Christen, die reden heute immer noch so, wie sie vor ihrer Bekehrung redeten. Die haben noch keine Art gelernt, mit ihren Frauen umzugehen oder die Frauen mit den Männern. Wenn man sie hört, sie reden genauso wie Unbekehrte. Schroff, taktlos, schmerzt. Es schmerzt, wenn man sie hört. Haben wir gelernt, was Liebe ist? Paulus spricht am Ende dieses Kapitels von Feingefühl. Der Heilige Geist ist höchst sensibel, feinfühlig. Brüder, können wir uns hineinversetzen in die Denkweise unserer Frauen? Wissen wir, wie eine Frau denkt? Die denkt anders als wir. Schwestern, könnt ihr euch hineinversetzen in die Denkweise der Männer? Vielleicht etwas leichter, als wir das in eure Denkweise tun können. Frauen sind da sehr plastisch. Können wir uns als Eltern hineinversetzen in die Lage, in das Denken, dann in das Gemüt, das Gefühl, das Fühlen unserer Kinder? Sind wir auch ein Stück Kind, wenn wir ihnen begegnen? Kann ich meinem Kind in die Augen schauen, auf seiner Ebene? Oder ist das Kind immer nur da unten und ich hier oben? Und behandle es, ich habe da lernen müssen. Mir ist aufgegangen, dass ich meine kleinen Kinder wie Dinge behandelte. Sie waren Sachen. Das sind jedes unserer Kinder, ist ein Einzelperson im Bilde Gottes geschaffen. Es sind zwar unsere Kinder, sie kommen von uns, aber sie sind nicht wir. Sie sind andere Menschen. Sie sind weder Mutter noch Vater. Sie sind ein drittes, ein viertes, ein fünftes, je nachdem, wie viele wir haben. Sie sind ganz neue Menschen. Ein Stück wie wir, ein Stück anders. Sie sind ein neuer Anfang, den Gott in dieser Welt macht. Ein Stück Gelegenheit für uns, mit einem Menschen ganz neu anzufangen. Und es ist gut, wenn wir öfter uns beugen und uns auf die Ebene des Kopfes des Kindes stellen und ihm so auf derselben Ebene in die Augen schauen und mit ihm so sprechen. Seine Sprache sprechen, seine Denkweise. mit derselben Feinfühligkeit, mit dem das Kind fühlt. Oh, wie sensibel ist doch ein Kind. Wie so weich wie die Haut, so weich ist sein Inneres, formbar, plastisch. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir hineinlegen. Alles, was in der Umgebung geschieht, wird aufgesaugt. Die Sprache wird aufgesaugt. Was Sie sehen an Art, so wie wir miteinander sprechen, so wie die Augen sich bewegen, die Muskeln des Gesichtes sich bewegen, so wie wir sprechen, unser Tonfall, alles wird aufgenommen. Alles wird aufgenommen. Und das wird zur Welt des Kindes. Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt kommen wir aus der Gemeinschaft mit dem Herrn und wir sind verwandelt in das Bild unseres Herrn. Und dann begegnen wir einander in der Familie. Und dann darf der Herr uns gebrauchen, um sein Wesen weiterzugeben. Paulus spricht in 2. Korinther 4 davon, dass alle Wege Gottes dazu dienen, dass Jesus bei uns abzulesen sei. Damit Jesus in unserem Leben sichtbar werde. Dazu dient alles. Damit wir weitergeben können. Unbewusst oft, manchmal mehr bewusst, manchmal mit dem Munde, manchmal nur mit unserer Art. Das Evangelium, das Reich Gottes ist sehr groß, nicht wahr? Unendlich groß. Jesus ist sehr groß, wenn wir alles dieses betrachten, alle diese Seiten. Wir kommen nie ans Ende. Da fragt mich ein Bruder unlängst in einer Gemeinde, in der wir waren, wie viel Zeit brauchen Sie? Ja, was soll ich sagen? Ja? Ich brauche keine Zeit. Das Wort Gottes ist unerschöpflich. Ich brauche alle Zeit. Ich stehe zur Verfügung. Wie viel Mal soll ich schöpfen? Wie viel wollen Sie haben? Ja, das sagen Sie. 1,5 Stunden. Gut. In Gummersbach musste ich einmal 2 Predigten nacheinander. Etwa fast 2 Stunden, glaube ich. Zwischen 1,5 und 2 Stunden. Das nächste Mal ist es kürzer. Das kann man nicht messen. Der Brunnen ist unendlich. Ja? Ich kann das nicht messen. Heute Nachmittag steht mir viel Zeit zur Verfügung. Denn ich stehe hier und muss sprechen, ich muss mich bewegen, ich muss denken. Aber ihr könnt schlafen, wenn ihr wollt. Nicht wahr? Und beim Sitzen wird man ein bisschen müde, auch wenn der Magen, besonders wenn der Magen etwas voll wird und die Sonne scheint hier so schön warm hinein. Ja? Ich habe Mitleid natürlich, ich habe Verständnis. Verstehen Sie? Wir können Gott nicht organisieren. Wir können das alles nicht so organisieren. Da sagt ein Bund, wir wollen in diesem Jahr auf den Missionsfeldern so und so viele Gemeinden gründen. Als ob Gemeinden gegründet werden. Wo steht das in der Bibel? Familien werden nicht gegründet, sie werden geboren. Menschen lieben einander, sie heiraten, sie bekommen Kinder. Das Evangelium wird verkündet und Menschen werden wiedergeboren. So geht das Reich Gottes weiter. Und ich habe es nicht in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand, wie viele Gemeinden entstehen. Ich kann nicht sagen, jetzt werden so und so viele Leute zum Glauben kommen. Das kann ich nicht planen. Wohin sind wir nur gekommen? In der Missionstätigkeit. Ich nehme an, Sie haben keine solchen Probleme. Aber wir haben andere, die auch mit Organisation zu tun haben. Und vielleicht kann uns der Herr hier helfen, zu sehen, dass die Sache mit Gott eine Sache mit einer Person ist. Es ist keine Sache. Gemeinde ist nicht eine Sache. Gemeinde ist Personen. Gott ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und Personen kann man schlecht organisieren. Vor vielen Jahren, als im Osten noch der Sozialismus einigermaßen blühte, da gab es ja diese 5-Jahrespläne. Und ich arbeitete damals viel in Studentenkreisen. Und dann war einem jungen Mann wohl es gelungen, aus dem Osten durch die Grenze zu kommen irgendwie. Und es war interessant, sich mit ihm zu unterhalten. 5-Jahrespläne. Das geht schief. Es muss schief gehen. Vieles kann man organisieren, aber den Menschen kann man nicht planen. Man plant jetzt, in 5 Jahren wollen wir dies und dies erreichen, ja? Der Mensch lässt sich nicht so einspannen wie ein Pferd. Den kann man nicht voraus, ja, diagnostizieren oder prognostizieren. Das heißt, man kann nicht voraussagen, wie er sich verhalten wird. Die Leute, die die Märkte planen, die haben Schwierigkeiten an dieser Stelle. Die wissen nicht genau, wie die Menschen sich verhalten werden. Und dann versuchen sie selbst zu manipulieren, damit die Menschen sich so verhalten, wie sie es wollen. So weit sind wir heute, auch in der Politik. Wir müssen da uns wehren. Im Reich Gottes dürfen wir nicht so vorgehen. Nun gibt es Grenzen. Früher oder später muss diese Versammlung zu Ende gehen, das ist klar. Aber ich möchte uns Mut machen, nie an die Grenze zu kommen in dem Erforschen der Fülle Christi. Das Wort Gottes kennt keine Grenzen. Es ist unerforschlich. Habe ich Ihnen von dem Bruder erzählt, der sagte, er wüsste nicht mehr, wo er in der Bibel lesen sollte. Er hätte schon alles gelesen. Ja. Unvorstellbar, nicht wahr? Er hätte schon alles gelesen? Wirklich? Er nennt das Lesen. Hat er wirklich gelesen? Oder hat er nur Wörter vor die Augen bekommen? Denn wer die Bibel liest, der will sie doch noch einmal lesen. Und er liest überall immer wieder wie ein Kind. Und jedes Mal, wenn wir lesen, merken wir, müssen noch einmal lesen. Lesen. In unserer Gemeinde saßen die, ähnlich wie hier am Sonntag, saßen die Buben vorne und die Mädchen, alle, die Kinder saßen vorne. Und dann kamen die Opas. Und dann die anderen Jahresalten, die waren so aufgeteilt. Und mein Opa, die Versammlung war etwas anders. Die Frauen saßen links und die Männer saßen rechts. Und die Kanzel war in der Mitte. Und mein Opa saß dann, wenn dies jetzt die rechte Seite ist, saß etwa da, wo der Bruder da sitzt. Sie singen, glaube ich, immer Tenor, nicht wahr? Also, der saß dann da. Die anderen Brüder waren auch da. Und eines, wir hatten einen Bruder Penner, der hatte uns das Wort geteilt und der fragte einmal, was müssen wir tun, wenn wir einen Text, einen Bibelvers nicht verstehen? Und wir durften dann antworten. Das heißt, ich war klein, aber die anderen durften dann antworten. Und prompt sagte mein Großvater, noch einmal lesen. Nun weiß ich nicht, welche Antwort Bruder Penner erwartete. Und ich hatte den Verdacht, dass er eine andere erwartet hatte. Und so stellte er die Frage, was müssen wir tun, wenn wir ihn immer noch nicht verstehen? Und prompt antwortete mein Großvater, noch einmal lesen. Da habe ich etwas gelernt. Ja. Natürlich nicht gut genug, denn ein Arzt in Holland, als wir dort wohnten, musste mir dieselbe Lektion erteilen, als meine Frau krank war. Lesen Sie, genau. Auf der Universität mussten wir genau lesen. Lesen, lesen. Dort ist unser Herr Jesus zu finden. Und dort wirkt der Heilige Geist, um uns in sein Bild zu verwandeln, bis wir nicht mehr Unmündige seien. Nicht mehr so sprechen, wie wir früher sprachen. Nicht mehr so handeln, wie wir früher handelten. Nicht mehr so denken, wie wir früher dachten. Sondern so denken, wie Jesus denkt. So sprechen, wie Jesus sprach. Und so handeln, wie er handelte und jetzt immer noch handelt. Nicht mehr Unmündige seien hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben. Oh, wie viel Wind haben wir nicht in den letzten 30, 40 Jahren gehabt. Ein Wind nach dem anderen. Wir hatten Winde, bevor sie hierher ankamen. Da war Bultmann, da war Barth und dann kamen andere, Bloch, Hoffnungstheologie, Existenzialtheologie, dieses und das. Ja, das war mehr in der Kirche. betraf auch die pietistischen Kreise, die Gemeinschaftskreise, aber die wehrten sich nobel dagegen. Aber dann kamen andere Winde von einer anderen Ecke. Dann kamen sanfte ökumenische Winde, die die Freikirchen berührten, anfänglich unberührt davon, das heißt, sie wehrten sich. Aber mit der Zeit wurde aufgeweicht. Und dann kamen auch mit der Zeit zwischendurch andere Winde, charismatische Winde, manchmal stürmisch, manchmal sanft, sehr verlockend oft. Manchmal waren es musikalische Winde. Da ließ ein Herr Wimber von sich reden. Oh, das war so ein Typ dazwischen. War nicht Pfingstler, war aber auch nicht echt bibeltreu. Aber er hat beide Seiten angesprochen. Und überall tauchte er auf. Und viele waren angetan von diesem, von dieser neuen Bewegung, Luftbewegung, Wind. Dann wurde das abgelöst, dann kam etwas anderes. Da kommt Bill Hybels, da kommt die Psychologie, da kommt dies und da kommt das. Und heute gibt es wieder neue Winde. Und viele Christen, viele Kreise lassen sich bewegen. Das ist so, wie Wilhelm Busch sagt, wenn die eine Kuh dort Mu schreit, dann gehen die Kühe dorthin. Da schreit eine Kuh Mu dort und dann schon gehen sie alle dahin. Ja? Und so wendet sich die Theologie von einer Kuh zur anderen. Und wir wehren uns nicht nur deshalb, weil wir uns wehren wollen. Wir hatten kürzlich ein Gespräch im engeren Kreis. Und da sagte ein Bruder, ein sehr feines Wort. Er war selbst, hatte gelitten unter diesem Winde. Es war ein ganz anderer Wind. Ein sehr kritischer, ein beißender Wind aus Sibirien gleichsam. Nicht kam die Lehre von dort, sondern wie ein Wind aus Sibirien. Ein beißender. Und er sagte, es gibt Kreise, die leben davon, dass sie kleiner werden. Was heißt das? Wenn sie merken, dass niemand abbröckelt, dann denken sie, sie hätten einen Kompromiss eingegangen. Sie müssen immer wieder sehen, wie Trennung hineinkommt. Und wenn sie merken, aha, da sind wir an einer Front, dann fühlen sie sich bestätigt in ihrer Lehre. Dabei ist ihre Lehre unbiblisch. Aber sie haben die Vorstellung, dass sie treu sind und dass die anderen weltlich sind. Und leben davon, dass Gemeinde Jesu, wie man sagt, dezimiert, das heißt überall beschnitten wird. Auch das Nein kann ein Wind sein. Wer dauernd Nein sagt zu seinen Brüdern und Schwestern, kann einem Irrwind verfallen. Wir haben alle wahren Gläubigen zu bejahen, nicht zu schnell Nein zueinander zu sagen. Aber das will gelernt werden. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber es kann gelernt werden. Wir können lernen, Nein zu sagen und Ja zu sagen an der richtigen Stelle. Wir können das lernen. Wir müssen nicht unheilig werden in unserer Liebe oder lieblos werden in unserer Heiligkeit. Wir können, wenn wir Jesus nachfolgen und auf ihn schauen, eine klare Spur ziehen. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, von jedem Wind der Lehre umhergetrieben, durch die Betrügerei der Menschen. Betrogene Menschen wissen nicht immer, dass sie betrogen sind. Es gibt Leute, die sehen schlecht und wissen es nicht. Wer farbenblind ist und noch nie merkte, dass er farbenblind war, für den gibt es vielleicht nur eine Farbe. Er wusste gar nicht, dass es noch andere gab. Und so gibt es betrogene Menschen, die wissen nicht, dass sie betrogen sind. Mehr als einmal bin ich in der Eisenbahn in die falsche Richtung gefahren. Da steige ich in der Ostschweiz in einen Zug hinein In der vollen Meinung, ich meine, ich hätte jetzt aufgepasst und schaute, ja, der Zug, ich muss nach Zürich. Und also dort schien mir der Zug wegzufahren. Ich sitze im vollen Vertrauen, jetzt fahre ich auch nach Zürich, denn ich habe dort abends einen Termin, ich muss um so und so viel Uhr da sein. Kommt der Schaffner vorbei und kontrolliert die Billette. Schaut er, wo wollen Sie denn hin? Schon dieser Ton bringt mich zum Erwachen. Ich bin nach Zürich. Nicht auf diesem Wege. Sie sind im falschen Zug. Das passiert einem. Man kann in der falschen Richtung fahren und vollkommen der Überzeugung sein, man ist auf dem Weg zum Himmel beziehungsweise auf der rechten Straße um seines Namens wegen. Ja. Wissen wir, die Irrlehre kommt nicht mit einem großen Plakat und meldet an, ich bin Irrlehre, oder? So kommt Irrlehre nicht. Nein, die verkleidet sich. Die tut genauso, als wäre sie die echte Wahrheit. Gebraucht dieselbe Sprache. Heute kennt die katholische Kirche unsere Sprache durch und durch. Ich habe einmal einen Versuch gemacht. Ich bekam einen Artikel von einem Jesuit, denke ich, war es geschrieben, also einem echten katholischen Priester, der sich aber mit bibeltreuen Christen befasst hatte. Sein Bild war gezeigt in diesem Artikel und er hatte wohl einen Vortrag gehalten irgendwo in einer Tagung und es war ein ausgezeichneter Vortrag, ausgezeichnet. So eine Art Aufruf zur Evangelisation. Ja. Und er begann diesen Artikel mit einem Hinweis auf ein kleines Gespräch, das er einmal gehabt hatte. Und dann kam der Artikel. Und ich dachte, dieser Artikel ist so gut, ich muss mal ein Experiment machen. Ich schnitt das Bild aus und die Unterschrift, das heißt, wer es war, den ersten Teil, der zu verstehen gab, es handelte sich um einen Katholischen, schnitt das erste alles weg und den Artikel selbst legte ich anderen vor. Ich hatte ein Seminar in der Nähe von Bern und legte das einmal vor. Ich habe auch Fotokopien davon gemacht. Und jetzt stellte ich die Frage, lest einmal diesen Artikel und sagt mir einmal, wenn ihr könnt, aus welchem Lager des Christentums der Redner kommt. Die konnten es nicht erraten. Man konnte nicht erraten, ist das charismatisch, ist das rein evangelisch, ist das erwecklich, das sind Freikirchler, was ist das? Das war so durchdacht, so genau christliche Sprache. Der hatte sich so einiges kopiert oder übernommen von Redewendungen, die bekannte Redner gebrauchen würden. Ja? Das hörte sich, wie wenn einer aus unseren Kreisen da mal so richtig Appell gemacht hätte, zu evangelisieren. Die Hölle plündern so und so weiter. Ja. Aber es war ein Irrlehrer. Jemand, wie Petrus sagt, der von der Seite reinkommt und dann Menschen hinter sich herzieht. Betrügerei der Menschen. Betrogene Menschen betrügen andere. Die betrogene Eva betrügt ihren lieben Mann. Und so geht es weiter, bis jemandem einmal die Augen aufgetan werden. Und er sagt, halt, dies ist noch nicht biblisch. Da wird ein Studentenkreis in einer größeren Stadt vor Jahren schon von der charismatischen Pfingstbewegung erfasst. Und es geht an diesem einen Abend oder in dieser Veranstaltung ziemlich turbulent zu. Mit einmal ruft ein Mädchen aus, inmitten dieses Durcheinander, wo in der Bibel, ich möchte einmal wissen, wo steht in der Bibel geschrieben, was hier jetzt passiert? Ein mutiges Wort. Ja. Natürlich nirgends. Bis jemandem einmal die Augen aufgehen. Und wir sollten überhaupt bewahrt bleiben. Aber das gibt es. Paulus muss das erleben. Am Ende seines Lebens muss er an Timotheus schreiben Und man hört fast einen weinenden Ton. Was ist übrig geblieben? Was ist denn von Jesu Arbeit, von der Arbeit unseres Herrn hier auf Erden übrig geblieben, als er starb? Alle verließen ihn. Alle. Einige Frauen standen am Kreuz, hilflos. Man muss ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber schon am Kreuz ruft er, es ist vollbracht. Und dann kommt die Auferstehung und dann kommt das Neue. Gott kommt schon zum Ziel. Und auch aus der Arbeit von Paulus ist manches auferstanden. Und die Arbeit ging weiter, es ging nicht alles unter. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und es geht wie Weizenkorn, das gesät wird, und dann muss es wieder neu emporkommen. Immer wieder muss die Sache Gottes durch die Reinigung hindurch, das stimmt. Aber wehe dem, sagt Jesus, durch den die Verwirrung kommt. Wollen wir uns bewahren lassen? Nicht mehr Unmündige, die jedem Wind der Lehre ausgeliefert sind, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit, hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Menschen sind betrogen, werden betrogen. Aber wo fängt's an? Irgendjemand sitzt im stillen Zimmer und ersinnt einen Irrweg. Und hinter ihm steht der Feind, der im Garten Eden mit List verführte. Er gebraucht Menschen, die mit List, wie ich schon von diesem Artikel sagte, mit List einen Irrweg ersinnen und dann propagieren und die Leute fangen. Wenn wir uns nicht fangen lassen wollen, müssen wir gegründet sein in Jesus Christus, in seinem Wort. Und jetzt kommen wir zum letzten, Vers 15. Was heißt es, von Jesus begabt zu sein mit dem Heil und mit Fähigkeiten, ihm zu dienen? 7 bis 11. Damit wir einander bauen, wohin? Ziel. Damit wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes und der Erkenntnis desselben, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaße der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien und so weiter. 15. Aber indem wir wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem, alle in allem, heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, der verheißene Erlöser, der Sohn Gottes, der König, Priester und Prophet, unser Herr. Zu ihm hin sollen wir wachsen. Alles im Leib ist Christus bezogen, im Glauben, in der Erkenntnis. Aus seiner Fülle leben wir. In allen Stücken. Gibt es ein Gebiet, in dem ich noch nicht gewachsen bin? Gibt es etwas, wo die Heiligung noch ihr Werk tun soll? Das wird nicht ohne Schmerz ablaufen. Es braucht den Verzicht, es braucht den Schmerz. Aber das tut uns gut. Wir brauchen das alles. Überall gibt es manchmal Wachstumsschmerzen. Aber jeder soll wachsen in allen Stücken, in allem. Wollen wir uns nie zufrieden geben, Geschwister, nie zufrieden geben? Wollen wir unruhig bleiben? Wollen wir uns vom Heiligen Geist treiben lassen? Uns nie gelassen geben. Jetzt haben wir eine schöne Versammlung gehabt. Wir werden bald auseinandergehen. So, das haben wir jetzt hinter uns, ja? Das Freundestreffen, das war auf dem Kalender. Jetzt ist es geschehen. Und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Was ist denn die Tagesordnung? Ist das der Beruf? Ist das das Familienleben? Brüder und Schwestern, wohin gehen meine Gedanken? Das ist meine Welt. Hier werden wir natürlich gefesselt vom Wort Gottes und das interessiert uns. Aber wenn wir aufhören zu predigen, wenn ich aufhöre zu predigen, wohin gehen meine Gedanken? Ich bin genauso wie jeder. Ich tendiere sehr oft, ich merke es dann mit einmal. Ich merke, in einem Gespräch tendiere ich sehr bald zu irdischen Themen zurückzugehen. Nicht, dass das ganz verkehrt wäre. Aber wenn das eine Tendenz ist, ich fühle mich nicht ganz zu Hause mit geistlichen Themen. Es gibt Kreise, da fangen sie an, von Jesus zu sprechen, alles schweigt. Und ja, hoffentlich dauert das jetzt nicht zu lange. Ja. Hoffentlich wird er nicht zu ernst, zu fromm. Ja. In meiner Kindheit hörte ich den Spruch, man sollte nicht zu fromm sein. Ja. Ich konnte damit nicht viel anfangen, aber sollte es offenbar gehen. Sind wir zu Hause bei Jesus? Sind wir zu Hause im Gebet? Schwester, Bruder, wie lange können Sie in einem durchbeten? Wie lange? Haben Sie mal versucht? Sind Sie zu Hause in der Gegenwart Jesu? Wie lange können Sie Jesus loben? Wie viele Bezeichnungen oder wie viele Titel können Sie Jesus geben? Lehrer, Freund, König, Priester, Prophet, Sonne und so weiter. Ja. Wie viele? Es gibt eine lange Liste. Wie lange können Sie die Herrlichkeit von Jesus preisen? Wie lang ist die Liste von dem, was Jesus in der Wiedergeburt für uns getan hat? Er hat mich zu seinem Kind gemacht, er hat mir Ruhe gegeben, mir meine Sünden vergeben, neues Leben gegeben und so weiter und so weiter und so weiter. Eine lange Liste. Ja. Wie sind wir zu Hause? Sind wir zu Hause in der Gegenwart Jesu? Sind wir zu Hause dort, wo Jesus geliebt wird? Ja. Und wissen Sie, wenn wir dort zu Hause sind, dann können wir unsere Kinder mitnehmen. Wir tun die Kinder von Christen manchmal so leid. Ich weiß nicht immer, woran es liegt, aber man merkt, ihre Gedanken sind ganz woanders. Und ich frage mich, warum? Warum? Konnte man nicht Jesus appetitlich machen? Warum ist der Geschmack ihm abhanden gekommen? Als er ein Kind war, hat er sicherlich da gesessen und zugehört, mit offenem Mund und Ohren und Augen, als von Jesus erzählt wurde. Und jetzt? Der letzte Moped, und es ist das Moped, der letzte Schreiber im Auto, Farben, Töne, Geschwindigkeit, Puls, das sind die Dinge, die fesseln. Die Dinge von Zeit und Raum, Geschmack, Lautstärke und so weiter. Die Dinge dieser geschaffenen Welt, diese vordergründigen Dinge, die bannen das Kind, weil dort etwas Dynamisches ist. Und die Sache Jesu, es gibt kein Thema, das mit einem Thema Auto zu vergleichen wäre. Kommen Sie mir mit jedem Auto, mit den alten Oldtimer, mit den neuesten, schlankesten Autos, mit dem farbigsten, mit dem schnellsten Auto. Billiges Thema. Im Vergleich mit Jesus. Ich möchte Sie mitnehmen in mein Kämmerlein, wenn ich Gottes Wort aufschlage. Da kommen einmal zwei Studenten zu mir und sagen, Herr Professor, wir wollen einmal sehen, wie Sie stille Zeit machen. Oh, jetzt war ich gefordert. Die wollten dabei sein, die wollten lernen. Ich habe das immer wieder erlebt. Studenten wollten Einblick nehmen in das Leben eines Lehrers. Wer ist das, der da vorne bei der Vorlesung vor mir steht? Die wollten in unser Leben hinein. Bis in die stille Zeit habe ich das erlebt. Gut, sage ich, kommen Sie. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, das will gelernt werden. Liebe ist das Wichtigste, Aber wir müssen in der Liebe wahrhaftig sein. Wir müssen den richtigen Gegenstand haben. Wir können das Falsche lieben, mit derselben Intensität. Wir müssen also die Wahrheit vor Augen haben. Noch einmal zurück zu Vers 13. Bis wir alle zu der Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes kommen und gleichzeitig zur Einheit in der Erkenntnis. Die Wahrheit muss vorne dran stehen. Und das Vertrauen ist die Reaktion auf die Wahrheit. Wir hören, wir prüfen, ist es die Wahrheit? Und dann geben wir ihm unser Vertrauen. Da erzählte uns ein Bruder kürzlich, es war wirklich rührend, wie er einmal entkommen war aus einem Truthahnlager. Er hatte eigentlich einen guten Grund und er hatte auch die Genehmigung, nur die örtliche Behörde wollte ihn nicht ziehen lassen. Und dann ist er von alleine, hat es geplant und ist dann ausgerissen. Und war tausende von Kilometern auch durch die Gnade des Herrn, es war eine lange Geschichte, dann fast bis nach Hause gekommen und konnte nicht weiter. Es war dunkle Nacht, frühe Stunde des Morgens und er kam nicht weiter. Einfach nicht mehr Kräfte. Und da sieht er dort ein Licht unfern und ging dort auf das Haus zu. Es gelang ihm, in das Haus zu kommen. Und es meldete sich dann bald ein Herr, ein Kirgise, und mustert ihn so. Wo kommen Sie her? Was wollen Sie? Wo gehen Sie hin? Haben Sie Papiere? Ja, zeigt ihm die. Er konnte nicht lesen, aber prompt tat er sie unter seinen Po, wo er saß. Da waren sie jetzt sicher. Wo kommen Sie her? Nochmal. Ja, dort aus jenem Dorf. Das deutsche Dorf ist nicht weit weg. Einige Kilometer noch. So. Sind da Kirgisen? Ja, da sind ich. Das heißt, als ich da war, das war vor Jahren, da waren da Kirgisen. Wie hießen sie? Da hat er sie genannt. So, der. Hier, ihre Papiere. Mama, komm. Da hat er das Vertrauen, dieser jüngere Mann, der unterwegs war, hat das Vertrauen dieses Kirgisen. Ja. Die Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit war unter Beweis gestellt. Ja. Und dann erzählte er bekam gut zu essen. Sie haben ihm liebevoll ein Lager zubereitet. Selbst schliefen sie im kalten Zimmer, das wollten sie so, aber er durfte in der Wärme schlafen. Er war ja durch und durch. Brachten ihm einen Schafspelz, das etwas ungewöhnlich war für diese Leute, aber deckten ihm zu. Aber er konnte nicht schlafen. Mit einmal hört er, da kommt jemand. Aber er hat die Augen zu, er weiß jetzt nichts. Werden sie mich jetzt töten? Doch. Und wartet, kommt näher, er wird abgespürt, gleichsam. Und dann spürt er, dass jemand den Pelz hochzieht über sein Gesicht. Er sagte, wie meine Mama. Das ist Jesus. Das tat ein Heide. Aber da lernt man etwas, wie Gott uns geschaffen hat. Die Liebe wird in vielen erkalten, auch in den Heiden wird das kommen. Aber Gott hat etwas hineingelegt von seiner Art. Und wenn wir Jesus kennenlernen, dann lernen wir so kennen. Wir lernen, dass er vertrauenswürdig ist. Ja? Wir lernen, dass er vertrauenswürdig ist. Und wir lernen, dass er uns wirklich liebt. Das ist für mich immer wieder so schwer zu fassen. Ich habe mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Aber zu wissen, dass Jesus mich, Herbert Janssen, wirklich will Und ich will, sagt er, dass er bei mir eines Tages ist. Und da lese ich eines Tages in der Offenbarung, wer überwindet, der wird mit mir sitzen auf meinem Thron. Stellen wir uns das vor. Da muss schon Platz sein auf dem Thron, nicht? Denn alle da, das ist eine große Schar von Überwinder, die dort ankommen wird, die werden mit ihm sitzen, dann soll ich dabei sein. Und wenn man darüber nachdenkt, dann sagt man sich, dann will ich nie mehr für Oberflächliches leben. Nie mehr. Dann soll mein Leben nicht dem Billigen hingegeben sein. Dann will ich auch Leiden auf mich nehmen. Ich bin leidensscheu bis dahin hinaus. Aber ich will es mir wenigstens vornehmen, diesem geliebten Herrn die Treue zu halten. Ja. Indem wir wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, der von dort noch zu uns kam, um uns aus dem Schlamm der Sünde herauszuholen, nicht nur auf einen Felsen zu stellen, sondern uns mitzunehmen, um eines Tages bei ihm zu sein. Jetzt sind wir unterwegs. Einige von uns haben schon eine längere Strecke hinter uns. Wollen wir nicht müde werden, nicht lässig werden, nicht faul, nicht träge, sondern weiter rennen, bis wir ankommen und das Zielband durchreißen. Gott schenke es. Amen. Wollen wir den Herrn anbeten? Wir stehen auf.